يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله تعالى sagt im Koran: O ihr, die ihr Iman habt, fürchtet Allah. Und eine jede Seele soll sehen, was sie für morgen vorbereitet hat. Und fürchtet Allah, wahrlich Allah ist genau wissend darüber, was ihr tut. Und Allahu Ta'ala, Jallat azamatuhu, sagt im Koran ebenfalls: Ya ayyuhallazina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ihr, die ihr Iman habt, fürchtet Allah und sagt treffende Worte, dann wird er euch eure Taten richten und euch eure Sünden vergeben. Und wer auch immer Allah und seinem Gesandten gehorcht, der hat wahrlich einen gewaltigen Sieg errungen. Thumma amma ba'd. Letztes Mal haben wir gehört, dass Allahu Ta'ala im Koran sagt zu den Menschen: Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. O ihr Menschen, esst von dem, was auf Erden ist, von dem Erlaubten und von dem Guten. Und letztes Mal haben wir schon einiges gehört über das erlaubte Essen, über diesen Aspekt und wie wichtig er ist. Aber Allahu Ta'ala spricht hier noch eine andere Sache an, und zwar verbindet er diese beiden Dinge im Koran: Al-Hil und At-Tib, das heißt das Erlaubtsein der Nahrung und die Güte der Nahrung. Und At-Tayyib, das bedeutet im Arabischen eigentlich, dass etwas rein und gut und natürlich auch wohlschmeckend ist. So beschreiben das die Gelehrten der arabischen Sprache in den Wörterbüchern. طاب يطيب الشيء إذا زكى وطهر, wenn es rein ist. Und interessanterweise, wenn Allahu Ta'ala den Menschen aufträgt, und das kommt mehrmals im Koran vor, dass sie essen sollen von den erlaubten Dingen, dann sagt er, und das finden wir eigentlich immer im Koran, dass er dann sagt, halalan tayyiba. Das heißt, Allahu Ta'ala beschränkt es nicht darauf, dass es erlaubt ist, sondern er fügt immer noch hinzu, dass es tayyib sein soll. Und das ist schon eine sehr interessante Sache für jemanden, der über den Koran nachdenkt. Und wir haben letztes Mal auch den einen Hadith gehört, den Muslim von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Ayyuhan nas, o ihr Menschen, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu Ta'ala ist tayyib und er akzeptiert und nimmt von den Menschen auch nichts an, außer das, was tayyib ist. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. Und Allah hat den Mu'minin aufgetragen, was er ebenso den Mursalin, das heißt den Gesandten, aufgetragen hat. فقال, und er sagte: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا. O ihr Gesandten, esst von den طَيِّبَات, also von den guten Dingen, und tut das Gute. إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Wahrlich, ich bin über das, was ihr tut, wissend. وقال, und Allahu Ta'ala sagt ebenfalls: Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O ihr, die ihr Iman habt, esst von den guten Dingen, die wir euch gegeben haben. Das haben wir bereits gehört, das Gute. Es kommt immer wieder dieses Gute vor. Es schließt ein, dass es halal sein muss. Aber wie wir gesehen haben, Allahu Ta'ala erwähnt die Güte zusätzlich zu dem Wort Halal, zusätzlich zum Erlaubtsein. Und hieraus sehen wir eine wichtige Sache, nämlich dass der Mensch an sich verpflichtet ist, von dem, was Allahu Ta'ala ihm gegeben hat, das Gute zu nehmen und sich gut zu ernähren. Er versucht, das Erlaubte zu finden. Und er versucht, möglichst das reine Essen zu finden. Das rein ist von schlechten Einflüssen, das rein ist von Krankheiten und von schädlichen Dingen. Und dieses Thema ist heute für uns sehr aktuell, weil die Menschen begonnen haben, in erster Linie aus Gewinnsucht, aus ihrem Kapitalismus und ihrer krankhaften Sucht nach immer mehr das Essen zu verändern und die Nahrungsmittel zu verändern. Sie versuchen heute, das Essen gut aussehen zu lassen. Sie versuchen heute durch irgendwelche Mittel eine gewisse Sucht bei den Menschen zu erregen. Und das auf Kosten der Gesundheit. So wird das Essen ungesund, aber viele Menschen bilden sich ein, dass es ihnen gut schmeckt. Und es entwickelt sich eine gewisse Sucht, eine Fresssucht. Es entwickelt sich eine Sucht nach Fett und nach Zucker und nach Salz und nach künstlichen Stoffen, künstlichen Geschmacksverstärkern. Und wenn wir darüber nachdenken, dann ist das nicht das reine Essen. Das ist eigentlich nicht mehr rein, dieses Essen. Und wir sehen auch heute die schlechten Effekte, die dieses Essen hat. Es hat schlechte Effekte auf deinen Körper, auf dein Herz. Krankheiten wie Krebs und Krankheiten wie Herzverfettung und Herzinfarkte und so weiter. Und Krankheiten des Gehirns treten immer mehr auf. Das kann man nicht mehr wegleugnen. Immer mehr Ärzte verstehen das auch. Also immer mehr Schulmediziner. Die Menschen früher haben dieses eine Problem nicht so gehabt wie wir heute. Weil heute die Menschen mehr Möglichkeiten haben, die Nahrung zu verändern. Und deswegen ist das heute ein aktuelles Thema, mit dem sich der Muslim beschäftigen muss. Und das sehen wir auch an einem weiteren Hadith, den Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala überliefert, von Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, dass er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zu ihm und sagte ihm, weil er nämlich etwas über ihn gehört hat. Er hat etwas über ihn gehört und er hat ihn darauf angesprochen. So sagte er zu ihm, Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul layl? Ist es nicht so, wenn man das ungefähr übersetzt, stimmt das, was ich gehört habe, dass du den Tag über fastest und die Nacht überstehst? Er meint damit, du stehst im Gebet und er fastet jeden Tag. Und Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma sagt, Qultu bala ya Rasulallah. Ich sagte, ja, das stimmt. Und in einer anderen Riwaya bei Al-Bukhari sehen wir auch, was genau damit gemeint ist. Nämlich, dass Abdullah gesagt hat, Wallahi, bei Allah, ich schwöre bei Allah, la asumanna al-nahar, wa la aqumanna al-layl ma ishtu. Bei Allah, ich schwöre bei Allah, ich werde den Tag über fasten und die Nacht überstehen, solange, also im Gebet stehen, solange ich lebe. Solange ich lebe. Subhanallah. Da sieht man, was für eine Azima die Sahabe gehabt haben. Wer sagt sowas heute oder wer traut sich heute sowas zu sagen? Ich werde jeden Tag fasten und jeden Tag in der Nacht stehen, solange ich am Leben bin. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, qala, fala taf'al. Er sagt zu ihm, mach das nicht. Und dann sagt er ihm etwas, was für uns in diesem Thema interessant ist. Er sagt zu ihm, fa inna li jasadika alayka haqqan. Denn wahrlich, dein Körper hat dir gegenüber ein Recht. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّا. Und dein Auge hat dir gegenüber ein Recht, also den Schlaf. Der Körper hat dir gegenüber ein Recht, dass du ihn gut behandelst, dass du das tust, was seine Gesundheit fördert und nicht das, was seine Gesundheit schädigt. Dein Auge hat dir gegenüber ein Recht, indem du ausreichend schläfst und nicht so lange in der Ibadah Zeit verbringst, dass du nicht mehr schläfst oder kaum schläfst, sodass auch deine Gesundheit darunter leidet. Das ist das, was uns interessiert. Der Körper hat also ein Recht gegenüber dem Muslim. Der Körper ist eine Amana. Der Körper ist etwas, was Allahu Ta'ala dir gegeben hat. Er gehört eigentlich nicht dir. Er gehört Allah, so wie alle anderen Dinge. Aber Allah Ta'ala hat ihn dir zur Verwendung gegeben, solange du lebst. Und Allah Ta'ala wird dich danach befragen. Er wird dich nach deinem Körper befragen, nach deiner Gesundheit befragen, ob du sie fahrlässig geschädigt hast. Und deswegen ist es ein Thema, das mit dem Dien zu tun hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt noch andere, die auf dich einen Haq haben oder dir gegenüber einen Haq, also ein Recht. Zum Beispiel, wa inna li zawjika alayka haqqan. Dein Ehepartner hat ein Recht dir gegenüber, deine Familie hat ein Recht dir gegenüber. Und so wird es überliefert in einem Hadith bei Al-Bukhari ebenfalls, dass Salman al-Farisi radiallahu anhu zu Abu Darda gesagt hat, eigentlich genau diese Sache. Er sagte zu ihm, inna linafsika alayka haqqan. Das heißt, dein Körper hat ein Recht dir gegenüber. Du selbst. Und dieses Recht musst du erfüllen. Du musst deinem Körper dieses Recht geben. Als erstes sagt Salman al-Farisi, inna li rabbika alayka haqqan. Wahrlich, dein Herr hat dir gegenüber ein Recht. Das ist klar. Das ist das wichtigste Recht und das höchste Recht. Das Recht von Allah Ta'ala gegenüber seinen Dienern. Und so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt hat, bedeutet das und ist dieses Recht von Allah Ta'ala gegenüber seinen Dienern, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Dass ihr ihn anbetet und ihm nichts beigesellt. Das heißt, ihr müsst ihn anbeten und nur ihn und dürft niemanden anbeten außer ihm. Das ist das höchste Recht. Wa inna linafsika alayka haqqa. Und deine eigene Nafs, dein eigener Körper hat dir gegenüber ein Recht. Wa inna li ahlika alayka haqqa. Li ahlik, das heißt, deine Familie. Deine Familie hat also ebenfalls ein Recht gegenüber. Deine Familie, deine Kinder, deine Frau, beziehungsweise wenn es sich um eine Frau handelt, ihr Mann hat ein Recht ihr gegenüber und so weiter. Das heißt, die Dinge, die um dich herum sind und die Menschen, die dich umgeben, haben auch ein Recht. Die Tiere haben ein Recht, die Pflanzen haben ein Recht, die Umwelt hat ein Recht dir gegenüber. Und wenn du es schädigst und wenn du dieses Recht nicht gibst und es verletzt, dann wirst du für all das Yaum al-Qiyama befragt. So muss der Muslim leben, mit seiner Umgebung und mit seiner Natur in Einklang. Und dazu gehört nun mal auch der eigene Körper. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn wir zu dem Hadith von Abdullah ibn Amr ibn al-As zurückkehren, sagt ihm also diese Dinge und macht ihm klar, dass alles, was ihn umgibt, ein Recht ihm gegenüber hat. Und auch sein eigener Körper. Und dann sagt er, wa inna bihasbika an tasuma kulla shahrin thalathata ayyam. Und es ist genug, wenn du im Monat 3 Tage fastest. Und es ist genug für dich, wenn du im Monat 3 Tage fastest. Aber Abdullah wollte mehr. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, wie es in der anderen Riwaya von Al-Bukhari heißt, فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ. Dann faste einen Tag und iss 2 Tage. Das heißt, faste einen und 2 Tage fastest du nicht. Dann fastest du wieder einen und so weiter. Aber Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, wollte mehr. Und da sagte er zu ihm schließlich, فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Dann faste das Fasten des Propheten von Allah, Dawud alayhi salam. Qala fa kayfa siyamu nabiyyillahi Dawud alayhi salam. Da sagte er zum Propheten sallallahu alayhi wa sallam, und wie ist das Fasten von Dawud alayhi salam, vom Propheten von Allah, Dawud alayhi salam? Er sagte, nisfa dahr, das heißt die Hälfte der Zeit, die Hälfte der Zeit. Und in der anderen Riwaya heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagt, فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا. So faste einen Tag und brich das Fasten, beziehungsweise faste einen Tag nicht. Also iss am 2. Tag. Faste einen Tag, den 2. nicht. Dann faste wieder einen Tag und den 2. nicht. وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Und das ist das Fasten von Dawud alaihi salam. وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ. Und es ist das beste Fasten. Das heißt, das Fasten von Dawud alaihi salam ist das beste Fasten. Einen Tag fasten und einen Tag nicht fasten. Aber nur für den, der es vermag. Und selbst Abdullah ibn Amr, lamma kabira, als er groß geworden ist, wie es am Ende in einer Riwaya heißt, als er älter geworden ist, sagt er, leitani qabiltu rukhsata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hätte ich doch nur die Vereinfachung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam angenommen. Das heißt, das ist das beste Fasten. Aber was man auf keinen Fall machen darf, ist zu übertreiben. Und zwar in solchem Maßen, dass man zum Beispiel jeden Tag fastet. Das ist eine eindeutige Grenze. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, فَلَا تَفْعَلْ. Und wie es auch heißt in dieser Riwaya, er sagt zu ihm, فَلَا تَفْعَلْ, tu das nicht, faste nicht jeden Tag. لَا تَفْعَلْ, صُمْ وَأَفْطِرْ. Das heißt, faste und iss. Faste und faste auch nicht an einem Tag. Nicht die ganze Zeit durchgehend. وَقُمْ وَنَمْ. Und steh auf zum Gebet und schlafe. Und das ist die Art und Weise, wie der Dien dem Menschen eigentlich Rechtleitung bringt durch Allah Ta'ala. Der Dien von Allah Ta'ala ist immer ein Dien der Mitte. Ist immer ein Dien des Mittelweges. Ist nie ein Dien der Extreme. Wir sehen also an diesem Hadith, dass der Körper ein Recht hat gegenüber dem Menschen. Und dieses Recht muss der Mensch auch erfüllen. Aber wenn wir uns heute anblicken und wenn wir die Realität heute ansehen, wie viel haben die Menschen dann von dem verstanden? Und wie sehr kümmern sie sich um dieses Recht? Das wollen wir näher betrachten nach einer Pause. Und ich bitte Allah Ta'ala, dass er uns Segen gibt und Baraka gibt durch den Koran und durch die Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wenn wir nun in die Realität blicken und vor allem in die Realität der sogenannten Muslime, der Menschen, die sich zum Islam bekennen, die aber offenbar häufig nicht allzu viel vom Islam und seiner Lehre verstanden haben, dann werden wir genau diesen Punkt auch wiedersehen bei dem Thema, in dem wir uns jetzt befinden. Genauso wie wir es immer wieder sehen, wenn es um die Reinheit geht, wenn es um die Gesundheit geht, wenn es um die Ehrlichkeit geht, die Ehrlichkeit beim Handel, die Ehrlichkeit im Umgang, der Umgang mit der Familie. Immer werden wir das sagen können, wenn wir zu den Menschen blicken, die sich heute Muslime nennen, dann sehen wir leider etwas, was sich ganz anders darstellt, als das, was wir im Koran und in der Sunna finden. Und genauso ist es auch hier. Die Menschen heute, speziell in jenen Ländern, und dabei sind diese Länder sehr ähnlich, sind eigentlich viel weiter von diesem Verständnis entfernt als die Nicht-Muslime heute. Wenn du die Nicht-Muslime heute betrachtest, dann wirst du sehen, dass sie eigentlich diese Prinzipien zu einem großen Teil umsetzen oder umzusetzen beginnen. Sie haben ein Bewusstsein. Sie wollen ihren Körper gesund halten. Warum? Aus reinem Verständnis über die Dunya, über das diesseitige Leben. Sie wollen einfach nicht krank sein. Sie wollen was Gutes für ihre Kinder. Deswegen kümmern sie sich darum. Aber die Menschen, die sich Muslime nennen, die sind noch nicht mal auf diesem Niveau. Die können das noch nicht mal für die Dunya machen. Nicht mal für ihr diesseitiges Leben. Sie haben nicht das Verständnis dafür. Allah Ta'ala hat sie bestraft. Allah Ta'ala hat sie gestraft mit einer solchen Unfähigkeit und mit einem solchen Unwissen über diese Dinge. Deswegen siehst du, dass alles, was ihnen vorgesetzt wird, von den Nicht-Muslimen, von diesen profitgierigen Menschen, die eigentlich nur Profit machen wollen und die jeden Markt erschließen in der Welt, um dort noch mehr Geld herauszuziehen und die Leute auszusaugen und die Länder auszubeuten, so wie sie das machen, die westlichen Länder, diese ehemaligen und heute noch immer Kolonialherren. Du siehst, wenn sie den sogenannten Muslimen irgendeinen Fraß vorwerfen, dann werden das die sogenannten Muslimen sich reinstopfen. Das ganze Junkfood, dieses ganze, wie es auch heißt im Englischen, Müllessen, das überhaupt keine Nährstoffe mehr hat. Und die Nicht-Muslime machen über das Dokumentationen und sie zeigen dir, wo das von Ärzten überwacht wird, wenn sich Leute sowas permanent reinstopfen, wie sie dann im Endeffekt akut erkranken davon. Sie wissen das. Dieses ganze Essen, wenn du dorthin gehst, geh mal in solche Länder wie Ägypten, dann wirst du sehen, dass diese Leute dort sich dieses Essen permanent reinstopfen. Egal was. Das Essen hat sogar die amerikanischen Namen. Dort kannst du etliche Läden finden, wo du solche Dinge kaufen kannst und die heißen dann zum Beispiel Burger, Hamburger oder Chicken. Das ist Arabisch, ja? Also das ist amerikanisches Arabisch. Sandwich, Sandwichat für Sandwich. Da gibt es zum Beispiel Sandwich Chipsy. Das ist ein Sandwich, also ein Brot. Da werden Chips reingegeben. Es ist kaum vorstellbar. Erzählt das mal einem Nicht-Muslim hier, einem Österreicher. Jemand verkauft in einem Geschäft ein Sandwich, wo er dir aus der Packung, aus der Chips-Packung, Kartoffelchips, die Chips rausnimmt und er gibt sie dir ins Brot rein und dann verkauft er dir das. Das können die hier nicht fassen, wenn du ihnen das erzählst. Solche Dinge. Pommes, Boomes, Boomfried, A'udhu Billah, yani, dass man sowas auf dem Mimbar sagen muss. Aber das ist die Zilla. Das ist die Erniedrigung. Das essen sie und dazu trinken sie ein Pepsi Cola. Wal'iyadhu Billah. Also all diese Dinge, der ganze Speiseplan ist rein amerikanisch, vielleicht noch ein bisschen französische Worte dazwischen. Das ist die Zilla. Wenn du ein Volk erniedrigen willst, dann nimm ihm die Sprache weg. Wenn es einmal so verblödet, dass es nur noch Pipsi und Burger und Burger sagen kann, dann sind sie völlig verblödet. Dann brauchst du nichts mehr befürchten. Glaubt ihr wirklich, dass die Feinde des Islam, also die von diesen Menschen als Feinde des Islam betitelt werden, sie selbst sagen, ja, das sind die Feinde, das sind die Juden. Die Juden sind schuld. Und die bekämpfen den Islam. Euch muss man nicht mehr bekämpfen. Ihr seid eure größten Feinde. Das Essen, was ihr esst, und so wie es ihr nennt, die Menschen, wenn du ihnen etwas vorwirfst, der Kolonialherr kommt zu ihnen und wirft ihnen den Fraß vor und sie schlucken das und sagen auch noch Shukran. Danke, Shukran, ja, Amerika. Danke, oh Amerikaner, McDonald's. Wir sind gesegnet mit McDonald's. Das ist die Realität über diese Länder und das ist ihr Verständnis vom Dien. Wenn jemand mal so gestraft wird mit so einem Verständnis, mit so einem Nichtverständnis vom Dien, wenn das seine Umsetzung vom Tauhid und von den ganzen Taten des Islam ist, von der Reinheit, von der Ehrlichkeit, über die ganzen Taten, was wird er dann für einen Iman haben? Das ist die Gesamtsicht von diesen Gesellschaften. Das ist die wahre Gesamtsicht von diesen Gesellschaften. So leben die. Und du siehst, interessanterweise, es wird natürlich oft gesagt, dass die Menschen in diesen Ländern sehr arm sind. Und das stimmt, sie sind eigentlich verhältnismäßig arm, wenn du sie vergleichst mit den Menschen hier im Westen. Aber komischerweise gibt es in diesen Ländern teilweise die meisten Übergewichtigen. Wie gibt's das? Es ist eine einfache Grundregel, desto mehr du dir reinstopfst, desto mehr Kalorien du zu dir nimmst, desto mehr wirst du auch zunehmen. Wenn du mal einen richtig armen Menschen gesehen hast, richtig arm, der am Tag nicht mehr hat als vielleicht seine 10 Datteln und vielleicht ein Glas Milch, ja, es gibt natürlich ärmere Menschen, aber sagen wir, das ist mal richtig arm. Glaubst du, dass der fett sein wird? Glaubst du, dass das möglich ist, dass er dick ist? Aber dort findest du oft Menschen, die dich sogar anbetteln auf der Straße, die betteln dich an. Und der hat bei derselben Körpergröße wie du das doppelte Gewicht wie du. Er wiegt das Doppelte. Aber er bettelt dich an. Wie gibt's das? Kann es sein, dass er wirklich so wenig isst? Kann es sein? Es ist nicht möglich. Gemäß den Naturgesetzen ist es nicht möglich. Du musst essen, um zuzunehmen. Sonst kannst du diese Masse nicht ansetzen. Das ist also ebenfalls eine eigenartige Sache. Das heißt, die Leute dort sind oft nicht so arm, dass sie sich das ganze schlechte Essen nicht leisten könnten. Im Gegenteil, sie sind bereit, sich von diesem schlechten Essen viel zu leisten. Und dann nehmen sie möglichst das Schlechteste. Das sind Leute, die arm sind, die leisten sich Knabbersachen, Chips, die leisten sich ständig Getränke, kohlensäurehaltige, zuckerhaltige, extrem zuckerhaltige Getränke, ja, und sehr fettreiche, frittierte Nahrung, Hamburger, Junkfood, Fastfood und so weiter. Das leisten sie sich. Das sind Dinge, die sich ein vernünftiger Muslim, wenn er hier lebt, in Österreich, in Deutschland, in einem dieser Länder, dann würde er sich das nicht leisten. Er sagt, das kann ich mir nicht leisten. Für sowas habe ich kein Geld, dafür habe ich das Geld nicht, das kann ich mir nicht leisten. Aber diese Leute sind bereit dafür, wegen ihrer Sucht Geld auszugeben und sich ungesund zu fressen und sind bereit, bei anderen Dingen einzusparen. Und unter dem Strich kommt heraus, sie sind arme Menschen. Aber arm genug, um so ein Niveau zu erreichen, sind sie nicht. Aber vielleicht kommt das jetzt. Weil die Armut, die richtige Armut, die hat ja Ägypten noch nicht erreicht. Die richtige Armut, die kommt erst jetzt. Wallahu a'lam. Und das ist dann die Frucht von der ganzen Revolution und von dem Ganzen, was jetzt passiert. Und die Frucht von der Zuwendung der Angeblichen zum Islam und jetzt wieder zu dem Shaitan. Und natürlich war es vorher auch keine echte Zuwendung zum Islam. Aber das ist das, was sie vorgeben. Und die Nichtmuslime in ihren Studien, Nichtmuslime machen Studien über diese Entwicklungen, weil die Nichtmuslime wissen, dass dieses ungesunde Essen direkt zusammenhängt mit den Krankheiten, die sich überall entwickeln und die extrem zunehmen, vor allem Krebs und Herzinfarkte und so weiter, Herzkrankheiten. Sie wissen das. Und ich habe eine Studie gelesen, wo sie sagen, dass sie davon ausgehen, dass die am stärksten gefährdeten Länder genau jene Länder sind, die Schwellenländer, zu denen zum Beispiel Ägypten zählt. Weil diese Konzerne, die billig schlechtes Essen produzieren, das schön gefärbt ist und schön schmeckt, aber mit einigen Aromen und Geschmacksverstärkern, alles künstlich, alles relativ leicht zu produzieren heute. Diese Konzerne erschließen jetzt diese Märkte. Und dort in Ägypten gibt es zig Millionen Menschen. Allein in Kairo sagt man, dass es 20 Millionen Menschen gibt. Da kann man natürlich sehr viel von diesem Essen absetzen und die Leute haben kein Bewusstsein und es ist ihnen egal. Sie stopfen alles in sich rein. Deswegen wollen diese Konzerne dorthin. Sie wollen diese Märkte erschließen. Sie wollen die ganzen Märkte mit dem überschwemmen, mit diesem Essen. Und die Krankheiten schießen dort schon in die Höhe. Und es wird weitergehen. Und sie sagt, das wird ein viel extremeres Ausmaß noch annehmen. Das Extremste überhaupt, das vielleicht je bis jetzt gesehen wurde. Das ist das, was sie vielleicht für das nächste Jahrzehnt oder für die nächsten Jahre oder für die nächsten Jahrzehnte prognostizieren, was sie erwarten. Aber die sogenannten Muslime sind sich dessen überhaupt nicht bewusst. Wobei ihr Dien ihnen das sagt. Allah Ta'ala sagt ihnen, esst von dem, was auf der Erde ist, von dem Erlaubten und von dem Guten. Tayyiban, halalan tayyiban. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Esst von den guten Dingen, von den tayyibat, die wir euch gegeben haben. Allah Ta'ala gibt dir was Gutes und du isst dann diesen Fraß. Und dieses Thema ist sehr aktuell, ist auch eigentlich zu jeder Zeit aktuell und ist auch speziell für uns jetzt aktuell. Und auch wenn wir diesen Hadith näher betrachten. Denn jetzt haben wir genau diese 10 Tage von Dhul-Hijjah hinter uns, in denen das Fasten eine gute Sache ist, weil jede Tat an sich sehr gut ist in dieser Zeit. In dieser Zeit wiegen die Taten am meisten in diesen 10 Tagen. Das heißt, wer fasten kann, ist auf jeden Fall eine gute Sache und gibt ihm viel Ajr in 9 von diesen 10 Tagen. Genauso das Fasten im Ramadan. Allah Ta'ala hat uns das Fasten im Ramadan zur Pflicht gemacht. Wir sollen also fasten. Und hier gibt es jetzt viele Menschen, die über dieses Heilfasten reden. Heilfasten. Wenig essen oder eine Zeit lang gar nichts essen. In verschiedenen Graden. Und die meinen, das ist gesund. Und es gibt viele Studien darüber und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich gesund. Und wenn die Menschen das durchziehen würden, dann hätten sie gar nicht diese Probleme mit dem Übergewicht und diese ganzen Herzkrankheiten und so viel Krebs, wie sich überall verbreitet. Aber sie befolgen auch das nicht. Allah Ta'ala macht ihnen das Fasten zur Pflicht. Eine der Hikam, eine der Weisheiten des Fastens, ist, dass du siehst, wie es ist, einmal weniger zu essen. Dass du siehst, wie es ist, einmal weniger zu haben, wie die armen Menschen zu leben. Und natürlich auch, dass du dieser Sucht entgegenwirkst, dieser Fresssucht. Aber was machen die sogenannten Muslime? Die machen es wieder genau umgekehrt. Und das ist genau der Fall. Nämlich im Ramadan versuchen sie über die Nacht so viel zu essen, wie sie sonst tagsüber nicht essen. Das muss man sich mal vorstellen. Allah Ta'ala sagt ihnen, sie sollen fasten tagsüber. Sagen sie, okay, wir verlegen das Essen in die Nacht, bleiben die ganze Nacht wach. Dann schlafen wir den ganzen Tag und in der Nacht, da essen wir dann so richtig. Und so ist es. Das ist eine Katastrophe. Und diese Leute schaffen es im Ramadan, wo es eigentlich eine Leichtigkeit ist, abzunehmen, schaffen die es zuzunehmen. Nach 30 Tagen Ramadan hat der so richtig nochmal Fett angelegt. Subhanallah. Genau das Gegenteil von dem Maqsud, genau das Gegenteil von dem, was erreicht werden sollte, streben sie an und verwirklichen. Das ist unglaublich. Allah Ta'ala macht es ihnen sogar zur Pflicht, damit die das trotzdem umdrehen. Die schaffen sogar noch, den Nacht zu Tag zu machen und dann ordentlich reinzuhauen in der Nacht. Subhanallah. Es ist unglaublich, wie die Menschen immer den Nutzen, der im Dien ist, doch in einen Schaden umwandeln können für sich selbst und dem Nutzen irgendwie entgehen können. Das ist, was das Fasten betrifft. Also wenn jemand sowas macht, ja, dann hat er wirklich den Maqsud vom Fasten überhaupt nicht verstanden. Und er hat ihn auch überhaupt nicht umgesetzt. Das geht so weit, dass die Nicht-Muslime in den Zeitungen schreiben, über die Muslime, unter Anführungszeichen, was für eine, ja, es ist traurig, das sagen zu müssen, aber was für eine Fressorgie bei den sogenannten Muslimen im Ramadan stattfindet. Das muss man sich mal vorstellen. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru. O Allah, o unser Herr, wie es im Koran steht, mach uns nicht zu einer Fitna für diejenigen, die Kufr begehen. Diese Menschen, die machen so eine Katastrophe, dass die Kuffar in ihren Zeitungen schreiben müssen darüber, wie ausgelassen und wie übertrieben die sogenannten Muslime sich dem Essen und der Esssucht hingeben. Im Ramadan, speziell über Ramadan. Wie das kultiviert wird. Das ist eine richtige Fresskultur. Im Ramadan, da wird mal so richtig zugelangt. Im Ramadan werden auch die besten Sachen gekocht. Da wird auch am meisten eingekauft. Da ist der Kühlschrank voller als irgendwann zuvor. Und der Tisch, der Esstisch, wenn es zum Iftar läutet, dann stürzen sich alle aufs Essen. Bei den sogenannten Muslimen. Weil es ist schwer vorstellbar, dass ein Mensch, der den Tawhid verstanden hat und anstrebt, die Ahkam von Allah Ta'ala, die Gesetzmäßigkeiten, Gesetze von Allah Ta'ala, seine Gebote wirklich umzusetzen, dass er sich so verhält. Ist schwer vorstellbar. Vielleicht, wenn er so Jahil ist und noch immer in dieser Jahiliyyah ist, in diesen Dingen. Und es gibt Leute, die sogar im Ramadan nicht nur das machen, sondern die können auch mit dem Rauchen nicht aufhören. Das heißt, das Rauchen muss auch noch sein. Es gibt sogar Leute, die so weit gehen, und das habe ich schon von Leuten gehört oder auch gesehen, die meinen, den islamischen Staat gründen zu wollen und dafür zu arbeiten, sich aber das Rauchen erlauben. Ja, da gibt es Leute, die kommen auf die Idee, mit einer Zigarette Fasten zu brechen. Das ist auch heftig. So viel zum Thema Inna li jasadika alayka haqqan. Wahrlich, dein Körper hat dir gegenüber ein Recht. Gibst du ihm dieses Recht? Mit deinen Zigaretten? Mit dem Tabak? Und dann ziehen sie sich vielleicht irgendeine Aussage von irgendeinem Gelehrten heraus aus den Büchern, als diese Sache genau ganz neu diskutiert wurde, als die Frage mit dem Tabak unter den Muslimen aufkam. Und dann sagen sie, schau, der hat das auch erlaubt. Wobei, wenn sie eine Zeile weiterlesen würden, dann würden sie sehen, dass dieser Gelehrte gesagt hat, der Asl bei den Dingen, die Grundlage bei den Dingen zum Essen ist, dass sie halal sind. Ist, dass sie erlaubt sind zum Essen und zum Verwenden und so weiter. Und wenn diese Sache, wenn es keinen Text darüber gibt, das heißt, wenn es keinen speziellen Text darüber gibt, der das verbietet, und wenn es nicht وَلَيْسَ مِمَّا يَضُرُّ عَاجِلًا أَوْ عَاجِلًا und wenn es nicht von den Dingen ist, die schädlich sind, über kurz oder lang, dann ist es erlaubt. Das heißt, die Menschen wussten damals noch nicht, ob der Tabak schädlich ist oder nicht. Aber heute schreiben die Menschen, die Nicht-Muslime schreiben heute Studien darüber und geben dir, sogar wenn du Zigaretten kaufen willst, dann kriegst du da drauf, wie man das überall sieht, dann kriegst du da drauf eine Warnung, dass das Lungenkrebs hervorruft. Und jetzt bekommst du sogar schon Bilder von einer Lunge mit Krebs und von einer zu geteerten Lunge, ganz schwarz. Das heißt, die wissen ganz sicher, dass das schadet. Und diese Gelehrten damals haben gesagt, na, wenn es schadet, dann ist es auf jeden Fall haram. Aber diese Leute ziehen sich das raus und was machen sie? Dann können sie das Rauchen nicht mal unterlassen und ihre Sucht nicht verlassen im Ramadan. Und versuchen sogar noch den Dien zu verdrehen und das irgendwie für sich gerade zu rücken und zu erlauben mit irgendwelchen Aussagen von irgendwelchen Gelehrten. So sind diese Leute heute. Was wird man erwarten können von einem Menschen, der so eine Disziplin hat? Und der so Ittiba'ul Hawa macht und seinen Neigungen folgt, wenn es darum geht, um die Gebote von Allahu Ta'ala. Dadurch haben wir einen Einblick bekommen, wie die Menschen sich verhalten und wie die Sunna und wie der Dien von Allahu Ta'ala es in Wirklichkeit verlangt. Was das Fasten betrifft, ist es sehr interessant, dass die Nichtmuslime darüber jetzt mehr und mehr Studien machen, dass es sehr gesund ist. Und es gab eine Dokumentation von BBC über das Fasten. Und da haben sie die neuesten Erkenntnisse gebracht und die größten Fachmänner über Ernährungswissenschaften heute, die bei ihnen als die größten Fachmänner gelten. Und da hat ein Mann das ausprobiert, der selber Mediziner ist. Er hat das getestet, er wollte das testen. Und dann hat er gesehen, dass Leute zu ihm gesagt haben, das Fasten ist der beste Weg und die beste Möglichkeit, von diesen Krankheiten wegzukommen, wie Krebs und diese ganzen Herzkrankheiten. Das ist der beste Weg. Und es gibt nichts Besseres als das. Und er selber hat gesagt, es gibt keine Erfahrung. Und der Mann hat etliche Sachen ausprobiert. Er hat gesagt, es gibt keine Erfahrung, die so war wie das. Und das Beste war, haben sie gemeint, dass du dich immer gemäßigt und gut ernährst. Und wenn du kannst, haben einige von diesen größten Fachmännern gesagt, ist es gut, das Beste, wenn du einen Tag fastest und einen Tag nicht fastest. Also genau das, was in dem Hadith erwähnt wurde. Siyamu Dawud alayhi salam. Das Fasten von Dawud, wa huwa afdalus siyam. Und es ist das beste Fasten. Aber er hat gesagt, das ist mir zu viel und deswegen möchte ich weniger machen. Und deswegen hat er zweimal in der Woche gefastet. Zweimal in der Woche. Also man hat ihm das auch geraten, hat ihm gesagt, dann faste wenigstens zweimal. Und nach einer kurzen Zeit, 1, 2 oder 3 Monaten, haben sie die Ergebnisse analysiert und haben gesehen, dass der Mann seine Gesundheit sich extrem verändert hat. Seine Gesundheit hat zugenommen. Er ist gesünder geworden. Das hat man festgestellt. 2 Tage Fasten. Faste am Montag, faste am Donnerstag. Also wir sehen, wie unglaublich sich das eigentlich mit dem Dien deckt. Und das sind die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft. Das ist das, was wir hören über diese Dinge, die uns berichtet wurden von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam vor langer Zeit. Aber leider, die sogenannten Muslime sind nicht bereit, diese Dinge zu verstehen und sich gemäß dem Koran und der Sunna zu verhalten. Während aber viele Menschen, die sich überhaupt nicht zum Islam bekennen, diese Dinge viel besser verstanden haben. Und ein Beispiel, und mit dem möchte ich heute abschließen, ist McDonald's. McDonald's ist bekannt. Diese Firma natürlich, die hat extrem viel Umsatz gemacht und ist extrem reich geworden in der letzten Zeit. Diese Leute haben überall ihr Essen absetzen können und haben überall extremen Erfolg gehabt. Überall? Nicht überall. Es gibt ein Land, wo sie keinen Erfolg gehabt haben. Und dieses Land ist nicht ein arabisches Land. Es ist Bolivien. Ein südamerikanisches Land. Das habt ihr vielleicht letztes Jahr in den Zeitungen gehört. 2012 musste McDonald's sich aus Bolivien zurückziehen, zuschließen. Nachdem sie 10 Jahre lang Verlust gemacht haben. Warum? Weil die Bolivianer sich nicht von ihrer Küche trennen wollten. Die haben gesagt, frisches, gekochtes Essen lassen wir nicht für diesen Fraß. Das sind die Leute dort. Was sind das? Sind das Muslime? Sind das Leute, die sich zum Islam bekennen? Sind eher Leute, die sich zum Christentum bekennen. Die konnten das machen. Aber die Menschen, die sich heute Muslime nennen, die können es nicht. Und McDonald's wird das wahrscheinlich ziemlich egal sein. Wisst ihr auch warum? Weil sie nämlich wahrscheinlich sagen werden zu den Bolivianern, das ist uns egal, wir gehen nämlich nach Ägypten. Und dort haben wir 70 Millionen Menschen. Und für jeden, der von euch keinen Burger isst, essen die 10. Das ist die Realität. Wir bitten Allahu Ta'ala darum, dass er uns Verständnis in unserem Dien gibt und uns auch diese Dinge verstehen lässt und uns auch nicht von solchen Leuten sein lässt, die, wenn man sie auf sowas anspricht, dann vielleicht sagen, ha, es gibt viel wichtigere Dinge, wichtigere Dinge. Für uns ist es wichtig, dies und jenes zu machen. Aber wenn du nicht mal das machen kannst, wenn du nicht mal mit deinem Rauchen aufhören kannst, wenn du nicht mal deine Fastfood-Sucht abstellen kannst, dann willst du diese großartigen Taten leisten. Das willst du machen. Wen belügst du? Wen belügst du? Dich selbst, deine Mutter, deinen Vater, wen? Die Menschen um dich herum? Allahu Ta'ala kannst du nicht belügen. Und Yawm al-Qiyamah wird jeder von uns befragt. Das ist eine wichtige Sache, die dich jeden Tag betrifft, weil du das Essen jeden Tag in deinen Körper reinstopfst. Und deswegen sollen die Leute sein, die es eben nicht in sich reinstopfen und die über diese Dinge nachdenken und in jedem Aspekt des Din versuchen so zu leben, wie Allahu Ta'ala ihnen das vorschreibt. Amin.